Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern. Die Osterfeiertage, die sind zwar vorbei, aber im Kirchenkreis, im kirchlichen Jahreskreis ist immer noch die Osterzeit bis Pfingsten. Das erkennt man auch schön immer an unseren Paramenten, an der liturgischen Farbe Weiß, also Weiß als Farbe für das Licht und für die Auferstehungsfreude, die Jesus in unser Leben bringt und die wir immer wieder auch leben und daran festhalten können, trotz Pandemie, trotz hoher Zahlen. Wir sind in seiner Hand und sein Licht scheint in aller Finsternis. Quasimodo geniti ist der lateinische Begriff für diesen Sonntag, wie die neugeborenen Kindlein, heißt es übersetzt. Und normalerweise ist ja an diesem Sonntag bei uns Konfirmation. Leider muss sie auch in diesem Jahr wieder verschoben werden. Aber in normalen Zeiten und auch in vielen anderen Kirchengemeinden ist es an diesem Sonntag der Konfirmationssonntag. Und das hat auch seinen guten Grund, den auf diesen Sonntag zu legen, Quasimodo geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Wenn junge Menschen Konfirmation feiern, dann sagen sie auch hier in der Kirche ihr Ja zu Jesus. Und da, wo Menschen Ja zu Jesus sagen, da beginnt auch was Neues. Da werden Menschen wiedergeboren, so wie es auch in der Bibel heißt. Und ja, wie die neugeborenen Kindlein dieses Ja, ja, Jesus fordert auch uns immer wieder heraus und er ruft auch uns immer wieder, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen und unseren Weg mit ihm gehen. Ja, Osterzeit ist noch, habe ich gerade schon angesprochen. Wir singen auch noch oder hören noch Osterlieder an diesem Sonntag. Ein erstes Lied. Die Hanna wird mit mir zusammen singen. Christ ist erstanden. Lese Worte aus Psalm 116. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden. Wir freuen uns über diese wunderbare Osterbotschaft, die uns immer wieder im Glauben stärkt. Doch du kennst auch unsere Zweifel. Oft hat uns die Botschaft im Alltag nicht froh gemacht. Darum bitten wir.
Herr, erbarme dich. Erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden. Du bist das Leben und du gibst uns Leben. Du beschenkst uns immer wieder reich mit deinen Gaben. Du siehst, Herr, wo trotzdem Resignation, Traurigkeit und Mutlosigkeit uns bestimmen. Wir geben dem Leben keinen Raum in uns. Und darum bitten wir.
Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden. Mit dir bricht das Reich Gottes schon in dieser Welt an. Du willst uns als deine Werkzeuge gebrauchen. Wir sehen aber oft die Lasten und Sorgen dieser Welt. Dabei verlieren wir aus dem Blick, dass du mitten unter uns bist. Und darum bitten wir.
Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Der allmächtige und barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Er wendet sich immer wieder uns, seinen geliebten Kindern, zu. Er gibt den Müden Kraft und Stärke dem Unvermögenden. Wir hören ein Loblied.
Du hast Erbarmen und zertrittst an meinen
Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag. Ich darf bitten, dazu aufzustehen.
Wir hören im ersten Brief des Petrus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Dies sind die Worte unserer heutigen Epistel. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und erhalte uns sein Wort in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen Antwort geben auf dieses Gotteswort und miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Es ist wieder Platz zu nehmen. Wir hören ein weiteres Lied. Er ist erstanden, Halleluja. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet Halleluja, denn unser Heiland hat triumphiert, als seine Feind gefangen er führt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Er ist erstanden, hat uns befreit. Dafür sei Dank und Lob alle Zeit. Uns kann nicht schaden, Sünd oder Tod. Christus versöhnt uns mit unserem Gott. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannesevangelium im 21. Kapitel. Ich darf bitten, dazu aufzustehen. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr Jesus, so bitten wir dich, segne du unser Reden und unser Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt ja ziemlich viele Verfilmungen über das Leben von Jesus. Das sind ganz unterschiedliche Darstellungen. Da gibt es ganz alte Filme oder auch schon modernere Inszenierungen. Höhepunkt bei den Filmen ist ja meistens so, gegen Ende die Kreuzigung, auf die ja auch alles zuläuft. Und meistens gibt es dann ganz am Schluss dieser Filme noch eine kurze Szene, wo die Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen gezeigt wird. Also mir kommt es oft so vor, das ist ziemlich kurz gehalten und zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, da passiert auch gar nicht viel. Und irgendwann kommt dann in dieser Szene so, ja, so eine Art Schlussakkord und in hellen, strahlenden Farben ist der Film dann zu Ende. Und die Jünger, die dargestellt werden, die sind natürlich voll Freude und Staunen. Ihre Ängste und die Zweifel scheinen wie auf einen Schlag beseitigt. Happy End, wie so oft in Spielfilmen. Aber oft ist es ja auch so, dass man Filme besser verstehen kann, wenn man vorher das Buch gelesen hat. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es da noch mehr Auferstehungsszenen gibt. Gleich am Anfang in unserem Abschnitt heißt es, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern. Vor dieser Geschichte, also davor, gab es schon mehrere Begegnungen zwischen dem auferstandenen Jesus und seinen Jüngern. Und am Ende unseres Bibelwortes, da steht es noch genauer, das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Im Kapitel vorher in Johannes 20, da wird es erzählt, dass Jesus trotz verschlossener Türen zu ihnen kommt und ihnen den Frieden zuspricht. Danach begegnet er ihnen noch einmal und offenbart sich in besonderer Weise dem Thomas, der bei der ersten Begegnung nicht dabei war. Und jetzt heißt es wieder, Jesus offenbart sich ihnen. Man kann auch übersetzen, er macht sich bekannt. Er enthüllt also etwas, was vorher verborgen war. Aber es ist eben nicht so, dass da eine Begegnung ausreicht und alles ist klar. Die Jünger lernen Jesus neu kennen. Und Stück für Stück verstehen sie, was sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung bedeuten. Nun sind nach den ersten beiden Begegnungen ist wieder einige Zeit vergangen und die Jünger sind am See und fischen. Sie sind ein Stück weit in ihr altes Leben zurückgekehrt. So ein alltäglicher Trott, der hat sie wieder im Griff. Es ist bestimmt nicht so, dass sie diese Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus wieder vergessen haben und dass die ihnen nichts bedeuten. Aber sie sind auch noch nicht so weit, dass sie in die Welt hinausgehen können und das Evangelium verkündigen können. Dazu muss Jesus sie erst noch befähigen und zurüsten. Dazu muss ihre Beziehung zu Jesus noch mehr in die Tiefe wachsen. Und das, genau das geschieht hier. Jesus kümmert sich um seine Jünger. Sie haben ihn, wie er in den Tod ging, da haben sie ihn im Stich gelassen. Aber trotzdem, oder gerade deswegen, geht er ihnen voll Liebe nach. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Er wartet schon. Die Jünger haben sich im Boot abgeraggert und keinen Erfolg gehabt. Aber Jesus ist da. Auch wenn sie es nicht gleich kapieren, aber dass er es wirklich ist, aber er ist da. Er hat alles in seiner Hand. Auch bei uns, auch wenn wir es oft nicht gleich erkennen, auch wenn wir es oft manchmal nicht gleich kapieren. Denn wie oft sind denn auch wir im alltäglichen Trott gefangen? Auch wir raggern uns ab, erleben Frust, Enttäuschung und Erfolglosigkeit. Und gerade in dieser Zeit machen wir uns ja auch viel Sorgen und sind auch schon, denke ich, ganz schön genervt von dieser Pandemie mit all ihren Einschränkungen. Doch gerade dann dürfen wir vertrauen, dass Jesus schon um alles weiß und für uns sorgt. Ja, er ist es, der uns versorgt. Die Jünger müssen ganz klar zugeben, dass sie nichts zu bieten haben. Auf die Frage von Jesus, Kinder, habt ihr nichts zu essen, kommt ein ganz einfaches, aber klares Nein. Sie merken hier, dass sie aus eigener Kraft nichts erreicht haben. Jesus hat es ihnen ja vorher schon gesagt, bei dem Bild vom Weinstock und den Reben. Da hieß es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und diese Erfahrung, die machen die Jünger jetzt. Aber sie erleben eben auch das Wunder und machen einen ganz gewaltigen Fischfang. Ja, und auch wir scheitern immer wieder in unserem Leben. Aber solche Erfahrungen sind wichtig für uns. Sie zeigen uns, dass wir eben nicht immer alles im Griff haben können. Aber dass wir uns immer anvertrauen können. Da, wo wir nicht weiterkommen und uns dann an Jesus wenden, da wächst unsere Beziehung zu ihm. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, ist mit großer Sicherheit Johannes selbst. Er erkennt Jesus zuerst und sagt es Petrus. Und diesen Petrus, den packt so ein ganz großer Eifer. Er will unbedingt und ganz schnell zu Jesus. Und von diesem Eifer, ja auch oft von diesem Übereifer, da wird er immer wieder in den Evangelien berichtet, von dem Petrus mit seinem Eifer. Und er ist tief gefallen und hat Jesus dreimal verleugnet. Aber Jesus hat ihn nicht fallen gelassen. Im Anschluss an diesen Abschnitt wird berichtet, wie Jesus ihn zurechtbringt und beauftragt. Petrus ist gescheitert, aber Jesus verändert ihn zu einem Mann, der seinen Eifer dann auch dafür einsetzt, dass das Evangelium weitergegeben wird. Hier sehen wir, dass Petrus an Jesus dranbleiben will und die Gemeinschaft mit ihm sucht. Und Jesus sucht auch die Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und da, wo wir mit Jesus diese Gemeinschaft auch immer wieder leben, da werden wir ganz neu gestärkt. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu dieser ungewöhnlichen Kleiderordnung von Petrus. Da heißt es ja, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Also Petrus zieht sich an, bevor er ins Wasser springt. Also das ist jetzt zum Glück kein Trend, der sich durchgesetzt hat, aber das hatte schon seinen guten Grund damals. Denn die Fischer damals, die waren oft nackt im Boot, weil sie immer wieder mal aussteigen mussten, um die Schleppnetze wieder ans Boot zu ziehen und auch die Fische mit. Und wahrscheinlich trugen sie damals, es waren ja trotzdem fromme Juden, ein Lendentuch und waren nicht völlig nackt. Aber wie auch immer, für Petrus war klar, dass er seinem Herrn nicht nackt oder nur in Unterhose begegnen will. Er wollte Jesus Würde und Respekt entgegenbringen. Und sein ganzes Verhalten macht deutlich, wie sehr sein Herz für diesen Jesus brennt. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Jesus hatte schon alles vorbereitet. Wir leben von seinen Gaben. Alles, was wir brauchen, empfangen wir von ihm. Der Fang, den die Jünger gemacht haben, der war nicht unwichtig. Das hat sie im Glauben gestärkt. Aber es kommt eben in erster Linie nicht auf die Wunder oder auf besondere Glaubenserfahrungen an. Worauf es ankommt, ist, dass Jesus sich für uns hingibt. Denn das wird mit diesen Gaben deutlich. Brot und Fisch gab es bei der Speisung der 5000. Die Jünger haben sich bestimmt an dieses Wunder erinnert. Da haben sie ihn als Schöpfer erlebt, der gewaltig und übermäßig viel gibt. Aber sie sehen auch den Jesus, der die Gaben austeilt, wie beim Abendmahl. Diese Gaben zeigen, dass er der Heiland ist, der sich für sie hingegeben hat, aus Liebe. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Aber was hat es jetzt noch mit den Gaben der Jünger auf sich? Da wird ja die 153 ganz genau genannt. Also 153 Fische fangen sie. Und über diese Zahl, da wurde schon viel spekuliert. Und es gibt ja da ganz unterschiedliche Auslegungen. Manche gehen davon aus, dass damals 153 verschiedene Fischarten bekannt waren und dass es ein Hinweis ist, dass Jesus alle Menschen retten will. Andere meinen, 100 steht für die Zahl der Heiden, 50 für den geretteten Rest Israels und die 3 für den dreieinigen Gott. Letztendlich gibt es da keine genaue Sicherheit und es muss offen bleiben, was diese 153 jetzt genau bedeutet. Wichtig ist aber vor allem, dass Jesus seine Jünger damals und auch uns heute gebrauchen will, damit viele Menschen von Jesus erfahren. Diese 153 waren viele. Und dass auch heute Menschen von Jesus erfahren, dazu gehört eben auch, dass wir zu ihm stehen. So viele Menschen, die haben Jesus in unserer Zeit überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und sie suchen Halt und Erfüllung im Leben. Und diese Menschen brauchen unser Zeugnis davon, was uns Jesus bedeutet. Das sind Fische im Netz, gefangen. Aber die Fische im Netz, die sollen jetzt kein Bild dafür sein, dass Jesus die Menschen fangen will, also dass er sie versklaven will. Und es ist ja oft mal so, manche trauen sich schon gar nicht mehr, das Wort Mission in den Mund zu nehmen, weil da hört man ja oft den Vorwurf, da werden Menschen manipuliert oder da wird den Menschen eine Gehirnwäsche unterzogen. Die werden in falscher Weise eingefangen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus will niemand die Freiheit nehmen, sondern er will frei machen. Er schenkt Vergebung unserer Schuld und er hilft uns aus dem Sog heraus, der uns immer wieder runterzieht in Not und Schuld und der Beziehungen kaputt macht. Und so eine Freiheit, ja, so eine, und die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, das gibt es nur bei Jesus. Er macht wirklich frei. In unserer Geschichte hier heißt es, das Netz war stabil. Also das Netz ist nicht zerrissen, obwohl so viele Fische drin waren. Wir reden ja heutzutage auch oft von Netzwerken. Und ich denke, das ist auch für unsere Zeit immer wieder wichtig, dass Christen Netzwerke bilden, damit Menschen zum Glauben finden. Bei allen Unterschiedlichkeiten, die wir ja in den Kirchen haben, die wir auch in verschiedenen Gemeinschaften finden, ist es doch immer wieder wichtig, dass wir miteinander uns immer wieder auf diesen Auftrag und auf diese Hauptaufgabe besinnen, den wir haben, nämlich Mission. Menschen zum Glauben an Jesus einladen. Dafür will uns Jesus immer wieder auch Kraft schenken, dass wir da auch ein festes Netzwerk sein können. Denn wir schaffen es aus eigener Kraft nicht. Er will Gemeinschaft mit uns leben. Und er will uns immer wieder neu stärken, so wie er auch die Jünger in dieser Geschichte gestärkt hat. Jesus steht am Ufer, sorgt für alles und teilt die Gaben aus. Die Jünger empfangen. Sie lernen Stück für Stück und werden später mutige Zeugen in dieser Welt. Manche von ihnen lassen sogar ihr Leben für Jesus. Aber nicht aus eigener Kraft konnten sie das. Das haben sie gelernt. Es kommt immer wieder darauf an, zu empfangen und die Gaben anzunehmen, die Jesus für uns bereithält. Amen. Wir hören eine Melodie auf der Orgel zu einem Osterlied. Ich lese dazu zwei Verse. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin. Die Sonne ist aufgegangen. Ermuntere deinen Geist und Sinn, den Heiland zu empfangen, der heute durch des Todes Tür gebrochen aus dem Grab herführ, der ganzen Welt zur Wonne. Quält dich ein schwerer Sorgenstein, dein Jesus wird ihn heben. Es kann ein Christ bei Kreuzespein in Freud und Wonne leben. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und sorge nicht, er ist nicht fern, weil er ist auferstanden. Amen. Der Gemeinde ist noch Folgendes mitzuteilen. Wir hören als erstes den Wochenspruch für die vor uns liegende Woche aus 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Gemeinde wird für folgende Gaben gedankt. Am Ostermontag, da waren eingelegt im Opferkasten 75 Euro und die Kollekte betrug 113 Euro. Dann wurden noch gegeben für die Orgelsanierung einmal 20, einmal 30 und einmal 60 Euro. Für die Stelle der Gemeindereferentin in der Jugendarbeit einmal 50 Euro und für die Kindertagesstätte einmal 50 Euro. Wir danken ganz herzlich für diese Gaben und bitten Gott um die Segnung der Geber und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Dann wird auf folgende Veranstaltungen hingewiesen. Am Mittwoch um 17 Uhr ist die Konfikirche und am Donnerstag um 17 Uhr die Präpikirche. Am Freitag um 19 Uhr ist der Online-Jugendkreis zum Thema Hoffnungslichter. Nächster Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr mit Gedenken an die Corona-Toten. Gleichzeitig findet der Kindergottesdienst im Gemeindehaus statt. Dann noch ein besonderer Hinweis. Der Haushaltsplan für 2021 liegt vom 12. bis 18.04. während der Bürozeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Und getauft wird am kommenden Sonntag Max Arald aus Töpen. Soweit die Mitteilungen, wir hören noch ein Lied.
Gott ein Schein, durchblitzt alle Gräber, es bricht ein Stein. Erstanden ist Christus, sein Tanz setzt ein. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein. Die Erde und Sonne kreist, der Eigen des Christus voll Kraft und Geist, der Tanz, der uns alle dem Tode entreißt. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein. Ostern, oh Tod, war das Weltgericht. Wir lachen dir frei in dein Angesicht. Wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein.
Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns sorgst. Von deinen Gaben leben wir. Ohne dich können wir nichts tun. Darum bitten wir dich, stärke unser Vertrauen zu dir. Fülle du unsere leeren Hände, um für dich Zeugnis geben zu können. Wir bitten dich für die Kirche, dass sie ganz neu auf das Wesentliche sieht. Schenke du Aufbruch und immer wieder Christen, die andere Menschen zum Glauben an dich einladen. Verbinde du uns untereinander und hilf uns, Trennendes zu überwinden. Wir bitten dich für die jungen Menschen in unseren Gemeinden, dass sie viel von dir erfahren. Du siehst, was wegen Corona auch bei uns alles weggefallen ist. Segne unsere Konfirmanden und Präparanten, dass sie dich kennenlernen und Sinn im Leben bei dir finden. Wir bitten dich, sei bei den Älteren, den Einsamen und den Kranken, die in dieser Corona-Zeit besonders leiden. Stell ihnen Menschen zur Seite, die für sie da sind. Wir bitten dich für das Kind Max Arlt, das bei uns getauft wird. Segne du Eltern und Paten und lass sie Wegweiser zu dir hin sein. Und lass auch dieses Kind in die Gemeinschaft mit dir hineinwachsen, dass es dich auch als Herrn und Heiland annehmen kann. Danke, Herr, dass wir miteinander hier Gottesdienst feiern dürfen. Und wir bitten dich besonders auch für die Menschen, die verfolgt werden, dass du ihnen nahe bist und sie schützt. Sei bei denen, die viel Schlimmes erleben müssen, Krieg und Vertreibung. Herr Jesus, in allem Dunkel bist du das Licht, auch immer wieder in unserem Leben. Wir wollen alles dir anvertrauen und gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so stellen wir uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Bitte Sie nochmal fürs Orgelnachspiel Platz zu nehmen.